Gute und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Frag Calcio des Jahres 2026. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid alle bestens rübergekommen. Ich hoffe, ihr habt tolle Neujahrsvorsätze. Ich hoffe, naja, ihr wisst schon, das ganze gute Zeug, das will ich euch auf jeden Fall wünschen. Und ich sage direkt mal, warum nicht mal vorneweg Danke sagen, immer Share am Ende des Jahres. Vielen Dank, dass ihr im Jahr 2026 in Frag Calcio schaut. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und Shoutout an jeden Einzelnen von euch. Schickt's jedem, den ihr kennt. Aber nur, wenn die auch draufklicken, weil sonst blöd für Algorithmus. Wenn die denken, guck mal hier, jeder kriegt's, aber keiner klickt drauf. Das ist dumm. Ist das die Überschrift für die erste Frage? Sie lautet, moin. Wie bewertest du die Aussage von Lennart Kahl? Ich persönlich finde die Reaktion in den Medien ziemlich übertrieben. Gerade bei so einem jungen Spieler, der einfach nur seinen Traum ausspricht. Und die Frage kommt von Lenny Kussner, 7509. Ja, was ist passiert? Also, Lennart Kahl war bei einem FC Bayern München Fanclub-Treffen. In diesem Fall war es der FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980 und stellte sich da Fanfragen. Und mal ganz insgesamt muss man alle Bayern-Spieler kollektiv in Schutz nehmen dafür, dass sie diese Treffen machen müssen. Und wir wissen ja Fans, von daher ist kein Disrespect an den Fanclub Burgsinn. Aber ich finde immer, wenn ich diese Ausschnitte sehe, wie Luis Diaz jodelt, ich hoffe, das habt ihr gesehen, das war auf jeden Fall big. Wie Musiala gefragt wird über seinen Lieblingsspieler. Es ist einfach, ich denke einfach immer, boah, die armen Jungs. Aber gut, ist Teil des Spiels. Harry Kane, der Vollprofi, sagt, there's no place I'd rather be right now. Als bei Alpengurkel 1893. Aber gut, wir müssen dem Harry glauben. Und auf einem dieser Treffen beim Burgsinn wird er eben gefragt, ob der FC Bayern München sein Traumverein sei. Und darauf sagt der Lennart Kahl. Es geht gut los. Also ich hoffe, das bleibt unter uns. Natürlich ist Bayern ein sehr, sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Aber das bleibt unter uns. Blieb nicht unter uns. Es blieb nicht unter dem FC Burgsinn 1920. Und Karl, es ging medial und viral einmal durch die Decke. Und in der Frage war ja so ein bisschen formuliert, dass die mediale Reaktion schwierig war. Und ich weiß gar nicht, ob die Medien das Problem waren. Ich fand eher Social Media. Gut, ist dann vielleicht eine Frage, wo die Unterteilung ist. Ich finde, man muss das einmal so ein bisschen für sich selbst einteilen. Lennart Kahl ist 17 Jahre alt, spielt seine erste Profisaison, ist ein Teenager, der einfach ob seines Alters noch nicht unglaublich viel Raum haben durfte, medial zu lernen, medial auch mal Fehler zu machen. Und das ist halt Teil dieses Spiels, dass man auch mal sowas sagen darf. Oder dass man auch mal Fehler machen muss. Jetzt ist es natürlich so. Ist es clever, das zu sagen, wenn du bei Bayern München bist, dass du bei Real irgendwann spielen willst? Natürlich nicht. Aber es ist ehrlich. Es ist einfach ehrlich. Und das ist ja eigentlich auch was wert. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, der FC Bayern München hat, wenn es um die Reputation in der Fußballwelt gibt, einen einzigen natürlichen Fressfeind. Und das ist Real Madrid. Man kann darüber reden, ob vielleicht Barcelona einer ist. Man kann darüber reden, dass in England vielleicht ein, zwei da gerade in den Schatten heranwachsen, die das sein könnten. Aber im Herzen und im Kopf von allen Fußballern und Fußballfans ist nur Real Madrid eine klare Stufe über dem FC Bayern München. Und dass ein Spieler, der die höchsten Ansprüche an sich selbst hat, irgendwann bei Real Madrid spielen möchte, finde ich absolut in Ordnung. Das zu erzählen ist halt einfach nicht clever. Aber nochmal, bei einem 17-Jährigen finde ich es nicht fair, immer zu erwarten, dass man alles super clever und ausformuliert sagen muss. Ganz im Gegenteil, es ist auch eigentlich nett und charmant, wenn man auch mal Jungs hat, die ja einfach bei sowas halt ehrlich sind. Und ganz im Ernst, der FC Bayern hat es in der Vergangenheit schon mehrfach geschafft, Spieler zu halten, die von europäischen Topclubs umworben waren. Und bei Lennart Kahl, beim 17-jährigen Lennart Kahl, bin ich mir ganz sicher, ist da noch nicht alles gesagt. Und ja, am Ende des Tages unglücklich und ich würde einfach sagen, nicht viel mehr. Also Real Madrid will Lennart Kahl nicht nächstes Jahr haben, davon gehe ich stark aus und alles andere. Wir sind im Fußball in einem der schnelllebigsten Geschäfte, die es so gibt. Scheißegal, das Thema ist in 3 Wochen wieder vergessen und jeder Spieler darf von anderen Vereinen träumen, Leute. Ist nicht verboten. Man muss es vielleicht nicht öffentlich sagen, vor allem nicht mit der Einleitung. Ich hoffe, das bleibt unter uns. So, die nächste Frage kommt von Stefan E. Servus Nico, wenn Thibaut Courtois in ein paar Jahren seine Karriere beendet, wie glaubst du, werden wir auf ihn als Torhüter zurückblicken? Er ist seit über einem Jahrzehnt Stammtorhüter bei absoluten Topclubs wie Atleti, Chelsea oder Real Madrid, wurde mehrfach englischer und spanischer Meister, gewann zweimal die Champions League, war Teil der goldenen Generation Belgiens. Zählt Courtois für dich am Ende seiner Karriere zur höchsten Kategorie an Torhütern, die der Fußball je gesehen hat? Beantworte die Frage einmal kurz aus dem Bauch raus für euch selbst und dann gehen wir es gemeinsam durch. Ich gebe euch die Zahlen, okay? Die Erfolge von Thibaut Courtois in seiner Karriere bis jetzt. Einmal belgischer Meister, zweimal englischer Meister, viermal spanischer Meister, einmal FA-Cup-Sieger, einmal League-Cup-Sieger, zweimal spanischer Pokalsieger, dreimal spanischer Superpokalsieger, einmal FIFA-Club-Weltmeister, dreimal UEFA-Supercup-Sieger, einmal Europa-League-Sieger, zweimal Champions-League-Sieger. Persönliche Auszeichnung. Der IFFHS-Welttorhüter des Jahres 2018 und 2022. Das ist, glaube ich, diese Gewerkschaft für Vertragsspiele. Aber ihr könnt auch einfach was gründen. Calcio Berlin, Welttorhüter 22 war er auch. Die Yashin-Trophäe, Welttorhüter des Jahres 2022. FIFA-Welttorhüter des Jahres, also die dritten Hanseln, die es machen wollen, 2018. Siebter Platz beim Ballon d'Or 2022. Belgischer Sportler des Jahres 2014. Goldener Handschuh als bester Torhüter der Weltmeisterschaft 2018. Zamora-Trophäe 2013, 14, 2020, wenigstens Tore, Gegentore in La Liga. Man of the Match im Champions League-Finale 2022. Erinnert euch zurück. Selten hat ein Torwart so dermaßen ein Spiel gewonnen wie Thibaut Courtois 2022. Guckt man auf Spieler mit mehr Champions League-Einsätzen, Torhütern, ist er aktuell auf Platz 9. Über ihm sind mit Oblak, sein Nachfolger bei Atleti, und Manuel Neuer nur zwei Torhüter, die noch aktiv sind. Bis Platz 4, Petr Cech, fehlen ihm noch 18 Partien. Zwei Saisons, wenn er fit bleibt. Dazu hat er in allen großen Spielen, also mir fällt kein großes Spiel ein, wo Thibaut Courtois nicht Leistung gezeigt hätte. Bedeutet, ich habe euch die Erfolge vorgelesen, er wird höchstwahrscheinlich Top 5 finishen für Champions League Einsätze bei Torhütern. Und das Einzige, was man ihm am Ende vorwerfen kann, ist, dass er mit der goldenen Generation von Belgien keinen Titel gewonnen hat. Und da muss man halt gucken, ey, die haben alle zwei Jahre die Chance, einen Titel zu gewinnen. Es ist verdammt schwer. Ihr kennt das Zitat von Giannis Antetokounmpo, wie er über Siegen und Verlieren gesprochen hat. Und Kevin De Bruyne sagte einst zu einem Reporter, "But what is a golden generation? Yours? And you say that France and England and Spain and Germany is not a golden generation? Okay, thank you." Man kann nicht alles an so internationale Titel hängen bei Thibaut Courtois, bei Belgien, bei einem so kleinen Land. Das ist einfach nicht ganz fair. Und meine kurze Antwort ist, Thibaut Courtois ist Highest-Tier-Torhüter, den der Fußball jemals gesehen hat. Und das ohne Diskussion. Es gibt ganz, ganz wenige Keeper in der Geschichte unseres schönen Sports, die ich vor ihm hätte. So, Freunde. Ich sage euch eins, wir haben für dieses Fracalcio, wir haben einige geile Fragen vorbereitet und zwar auch mit viel Arbeit. Und die nächste kommt von Bahu 9742 und sie lautet: Gude, die Entlassung von Maresca wirkt wie ein klares Signal. Wer die Strategie hinterfragt, muss gehen. Es scheint, als suche Bedat Ekbali, Clear Lake, bewusst Trainer ohne Profil, um die reine Trading-Philosophie ohne Gegenwind durchzudrücken. Selbst ein Pochettino, der jahrelang mit Levi arbeiten konnte, hatte nach einem Jahr die Schnauze voll. Glaubst du, dass ein Club ohne sportliche Priorität in der Weltspitze überleben kann? Und es geht hier um Chelsea, für alle, die es noch nicht geschnallt haben. Und es ist tatsächlich eine super interessante Frage, aber eine Frage, wo man ein bisschen tiefer gehen muss. Und wir haben das Ganze, oder ich habe versucht, das Ganze möglichst komprimiert zusammenzufassen. Und da kommen wir oft bei vier Fragen raus, unter denen wir das Ganze beantworten. Ist Chelsea noch ein Fußballclub oder ein Investmentfonds? Was ist Chelseas Strategie? Wo kollidiert diese Strategie mit der klassischen Rolle des Trainers? Und kann ein Club ohne sportliche Priorität an der Spitze bestehen? Und ich will mich jetzt entschuldigen dafür, dass ich jetzt regelmäßig nach unten gucken werde, aber ich möchte euch das hier alles sauber wiedergeben. Also erstmal die Frage, Fußballclub oder Investmentfonds? Wenn man auf die reine Organisationsstruktur schaut, ist der FC Chelsea natürlich weiterhin ein Fußballclub, aber er ist so in einer von diesen russischen Puppen, Matroschka. Denn Chelsea ist als Club Teil einer Holding- und Kapitalgesellschaft, in der auch andere Vermögenswerte sind, wie zum Beispiel Immobilien. Diese Holding wiederum wird von Eigentümern kontrolliert, zu denen Clear Lake gehört. Und Clear Lake, denen also Chelsea gehört. Das ist eine ganz klare Investmentgesellschaft. In deren Portfolio ist Chelsea nur eine von vielen anderen Anlagen, zum Beispiel Healthcare, Software etc. Es geht also, man muss hier also einmal klar verstehen, dass Chelsea natürlich nicht in der Definition ein Investmentfonds ist, aber eben, wenn man quasi diese Puppe auseinanderbaut, wo dann ganz unten drin irgendwo Chelsea steht, dann ist dem übergeordnet irgendwo schon ein Investmentfonds. Und deshalb muss man auch einmal sagen, dass der Begriff Fußballverein vom der deutschen Begrifflichkeit her, eigentlich bei Chelsea faktisch völlig falsch ist. Es ist eine Kapitalgesellschaft, in England sowieso. Was ist Chelseas Strategie? Es ist ein relativ interessantes Muster. Chelsea 2022, wissen wir von Roman Abramowitsch an Todd Bowie, übernommen für 5 Milliarden Euro, damals der teuerste Vereinsverkauf aller Zeiten. Und dann haben sie erstmal richtig rausgeprügelt, haben in der ersten Saison 17 neue Spieler für 630 Millionen Euro eingekauft, ein Transferminus von 562 Millionen Euro. Insgesamt über die Zeit 1,72 Milliarden Euro an Ablösen. Manchester United und Paris sind auf Platz 2 und 3. Zusammen 1,9 Milliarden. Dazu muss man sagen, dass Chelsea in dieser Zeit übrigens auch die höchsten Verkäufe generiert hat. Aber ein Minus, das Minus ist aber immer noch fett, denn sie haben, glaube ich, knapp 900 Millionen Euro verkauft. Warum machen sie das? Es ist tatsächlich relativ einfach. Spieler, die für Gehalt verpflichtet werden, sind am ehesten das, was man eine klassische Anlage, ein klassisches Asset bezeichnen würde. Und warum ist das so? Spieler, für die Ablösen bezahlt werden, können bilanziell als Vermögenswerte wirken. Anders als Eigengewächse oder ablösefreie Spieler. Bedeutet, das hier ist Chelsea, der Club, und der hat jetzt Wert 100 Euro, um es leicht zu halten. Sie zahlen jetzt 6 Euro Ablöse für Spieler X, haben ihm 8 Jahre Vertrag gegeben. Über diese 8 Jahre wird die Ablöse jetzt abgeschrieben. Aber diese 6 Euro werden mehr oder weniger sofort auf das Vereinsvermögen aufgerechnet. Chelsea ist jetzt 106 Euro wert. Und so machen sie das eben durch die Bank mit vielen Spielern. Und das Ganze funktioniert so eben nicht bei Eigengewächsen oder ablösefreien Spielern. Bedeutet, es ist gar nicht mal so super attraktiv für Chelsea, die irgendwie auszubilden oder zu behalten. Erklärt zum Beispiel, warum man einen Gallagher abgegeben hat. Denn ökonomisch ist es interessanter für Chelsea, sich dort Spieler zu holen, die über Jahre abzuschreiben und so den Gesamtwert des Vereines zu steigern. Und warum sage ich das so? Weil das nochmal wichtig wird. Jetzt ist es aber so, ich habe gerade gesagt, diese Verpflichtungen sind am nächsten zu einem klassischen Asset. Was ist das Problem? Es sind Menschen. Blöd. Aber das sind Menschen. Und Fußballer und Menschen müssen spielen, die brauchen Vertrauen, die brauchen Entwicklungszeit, die brauchen Chancen, um besser zu werden, die müssen fit bleiben. Und das sind alles Faktoren, die man natürlich nicht so einfach berechnen kann. Die sind nicht einfach ein Asset. Da macht Chelsea das, was sie am besten tun ihr Bestes, um diese Soft-Faktoren so ein bisschen auszugleichen. Man hat ja dann innerhalb von einem Jahr zum Beispiel Straßburg gekauft, die ja der Vorzeige-Ausbildungsverein sind. An dieser Stelle alles zum neuen Trainer vom FC Chelsea, der von Straßburg zu Chelsea gekommen ist, das seht ihr in der Calcio Berlin Reaction von gestern. Und und das ist also ein bisschen das Problem. Ja? Auf der einen Seite, klar, sie kaufen Spieler für Geld, die gehen quasi ins Vereinsvermögen über. Aber das Problem ist eben, du kannst Menschen nicht einfach wie Assets behandeln. Und Chelsea hat ein weiteres Problem. Der Markt für Weiterverkäufe ist ein Riesenthema. Denn ganz im Ernst, irgendwann würde Chelsea natürlich auch viele von diesen Spielern, nicht alle, sie müssen ja gar nicht, aber einige von diesen Spielern auch gerne hochpreisig weiterverkaufen. Und da hat man sich ein klein bisschen verkalkuliert. Denn das Problem ist, wer soll denn mehr Geld als Chelsea bezahlen? Es gibt 3 Vereine auf der Welt ungefähr, die das können, und die werden vielleicht gar nicht so das große Interesse daran haben, wenn wir Saudi-Arabien einmal ausklammern. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Sie haben, wenn du dasselbe ein bisschen runterrechnest, sagen wir Eintracht Frankfurt, die kaufen im Niedrigklassenpreissegment und gucken dann eben, dass sie erst zu den großen Vereinen abgeben. Das kann funktionieren. Und da ist das Risiko natürlich deutlich geringer, als wenn du immer teuer einkaufst und die Erwartung hast, dass es schon irgendwie funktioniert. So, Punkt 3. Wir haben jetzt über die Strategie gesprochen und jetzt wollen wir über den Konflikt reden, den das mit der Trainerrolle und in diesem ganz konkreten Fall mit Maresca mit sich brachte. wenn du so investierst wie Chelsea, wenn du eben immer wieder Spieler kaufst für relativ viel Geld, viel junge Spieler verpflichtest und dann findest du dich eben zwangsläufig in der Situation wieder, dass du diese Spieler, wie ich gerade gesagt habe, es sind eben keine reinen Assets, sondern es sind Menschen. Du musst die weiterentwickeln. Und das bedeutet, wenn du einen Verein so führst wie Chelsea, wo die Mehrung des Wertes wichtiger ist als der sportliche Erfolg, ob das so ist, haben wir gleich noch die große abschließende Antwort, dann müssen diese Spieler spielen, um sich weiterzuentwickeln und um einen Mehrwert zu generieren. Und das eventuell auch, obwohl sie überhaupt nicht die beste sportliche Lösung sind. Und da liegt der Konflikt mit dem Trainer einfach schon auf der Hand. Wir haben gehört, Maresca hatte mehrfach gesagt, dass er eigentlich eben auch mehr Rollen in der Kadermanagement, also in der Einkaufspolitik haben würde. Und das ist ja auch nachvollziehbar aus Trainersicht. Und da muss man ganz klar sagen, die Transferlogik, eine rein mathematische, buchhalterische Logik, kollidiert einfach mit dem, was ein Trainer von einem klassischen Fußballverein möchte. Ne? Chelsea hat einen Riesenkader, das mögen nicht alle Trainer, ständige Veränderungen, sehr viele junge Spieler, dafür deutlich weniger Topspieler, das muss man auch mal sagen, denn die sind bei Chelsea inzwischen rar gesät, diese Jungs, die einfach über Jahre Topspieler sind und ein Anker sind, die eine gewisse Verlässlichkeit mit sich bringen. Das ist nicht, man kann ja nicht sagen, dass das automatisch schlecht ist von Chelsea, aber es ist eben schwierig, sich da auf einem Top-Level zu etablieren und das bringt uns dann eben zum vierten Teil. Ist es, kann Chelsea ohne sportliche Priorität in der Weltspitze überleben? Ja. Aber, ja, also ganz grundlegend glaube ich Folgendes. Ich glaube, das Investment in Chelsea, wir haben gerade gesagt, wir haben über die Spieler gesprochen und was die darstellen. Es ist alles nur Mittel zum Zweck. Der Gewinn des FC Chelsea soll beim Verkauf des Clubs generiert werden. Wenn wir gucken, die Glazers haben, was sie für United bezahlt haben, für ganz United und was sie dann bekommen haben für, ich glaube, 25% oder was das war an Ineos, war das ein fettes Plus. Ein fettes Plus. Und das ist das Investment, das man sich hier erhofft. Also das ist der Return of Investment, den man hier erhofft. Ich glaube, das Geld soll erst richtig fett wieder reinkommen, wenn man den Club wieder verkauft. Und das bedeutet, die ganze Geschichte basiert auf dem Gedanken, dass es immer so weitergeht. Dass die ganze Premier League, das Gesamtkonstrukt der Liga weiterhin teurer und teurer wird und mehr Geld reinkommt. Und trotzdem, ohne Sport geht es natürlich nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Erstmal Einnahmen wie durch die Champions League, durch Sponsoren. Die brauchst du ja auch, um diese Spieler zu refinanzieren. Es gibt natürlich immer noch da einfach ein paar Regeln, die das sonst ein bisschen schwieriger machen. Du musst ja auch irgendwie Fans an dich binden. Du musst für Spieler attraktiv bleiben. Wenn du gar nichts mehr mit der Weltspitze zu tun hast, dann wirst du diese hochkalibrigen Spieler und gerade junge Spieler eben nicht mehr bekommen. Und wo kommen wir dann raus? Bei der Aussage oder dem Schluss, dass das, was Chelsea macht, was wild wirkt, was unlogisch wirkt, was phasenweise die Todd Bowley Cowboy Memes völlig rechtfertigt, kann aus Investorensicht eben doch rational aufgehen. Nicht nur wegen des Spielertradings, das haben wir jetzt ja schon aufgeklärt, aber eben auch oder vor allem, weil man eben hofft, ja, durch das Spielertrading den eigenen Wert zu erhöhen, aber die Wette, die man eigentlich eingeht, ist eben die, dass die gesamte Premier League als Markt zunimmt. Langfristige Wertsteigerung der Marke Chelsea, weil alles um dich herum plötzlich viel mehr wert ist. Und ja, sportlicher Erfolg beschleunigt die eigene persönliche Marktwertsteigerung, aber es ist eben nicht zwangsläufig die Grundbedingung. Die ist deutlich größer und liegt eher im Gesamtkonstrukt Premier League. Und dann sind wir eben unterm Strich da angekommen, wo wir sagen, für Chelsea ist es wichtig, in der Weltspitze dabei zu bleiben. Und ich glaube, dass das auch geht. Aber sie müssen nicht die Champions League gewinnen, dauerhaft. Sie müssen nur in der Nähe bleiben. Und die Wette muss aufgehen, dass der Fußball einfach immer weiter und weiter frische Kohle reinbekommt und in England immer weiter aufgeblasen wird. Nächste Frage. Und jetzt habe ich den Namen des Fragestellers hier rausgeschnitten. Servus, Nico. Mich würde deine Meinung zum Spieler Leopold Querfeld interessieren. Wo siehst du seine Stärken und seine Schwächen? Und wo könnte es als nächstes für ihn hingehen? Liebe Grüße. Aus Perchtoldsdorf. Da habe ich schon mal Wein hergetrunken, meine ich. Liebe Grüße in den Weinanbau nach Perchtelsdorf. Leopold Querfeld, inzwischen 22 Jahre alt, österreichischer Innenverteidiger, kam letzten Sommer von Rapid aus Wien. Und dort habe ich ihn auch das erste Mal gesehen. Ich war, also generell haben wir natürlich ob unseres Berufs immer so ein bisschen einen Blick auf europäische Talente. Und ich hatte von Leo Querfeld auch schon gelesen. Dann war ich irgendwann da. In Wien hat er mir eine Tour gegeben, so bin da durch die Katakomben gelaufen, war in der Umkleide, habe hier auf den Namen gezeigt, wie gesagt, über den habe ich Gutes gehört und da hat mir einer der Mitarbeiter sinngemäß gesagt, der wird gescheit Bundesliga spielen und da meint er die deutsche Bundesliga und ey, er hat recht. Ich habe euch hier was mitgebracht und zwar seht ihr einmal Leopold Querfeld jetzt aus der Saison 24-25. Ja? Das hier ist sein Perzentil-Ranking, blau ist elitär, grün ist gut. Und jetzt zeige ich euch den sogenannten Steffen-Baumgart-Effekt. Das hier ist die Saison 25-26. Ja? Und wir sehen eine deutliche Steigerung für gewonnene Zweikämpfe und gewonnene Luftzweikämpfe. Außerdem geblockte Schüsse, besser und insgesamt ein Profil von einem vielversprechenden jungen Innenverteidiger. Leopold Querfeld hat in der abgelaufenen Saison oder in dieser Saison nicht nur einen Schritt gemacht sportlich, er hat auch eine ganz andere Verantwortung übernommen. Er spielt bei Union in den allermeisten Teilen inzwischen die zentrale Rolle im Dreierblock in der Defensive. Und das ist natürlich eine große, große Aufgabe, liegt aber auch daran, dass er mit Sicherheit der spielstärkste Innenverteidiger bei Union ist in dieser Saison. Querfelds Schwäche, wenn ich die mal direkt am Anfang sagen müsste, wäre höchstwahrscheinlich die Endgeschwindigkeit. Ich glaube, er ist in der Bundesliga noch nicht mal in der Nähe von 32 km/h gewesen. Ich glaube, 31,49 war es dieses Mal. Das ist natürlich nicht brillant, aber Querfeld ist ein guter Spieler mit einem ganz natürlichen Gespür für Fußball. Ich habe euch hier auch mal zwei Situationen mitgebracht. Er ist jemand, der gerne progressiv verteidigt, der nach vorne geht. Hier seht ihr es in der ersten Szene. Rückt er nach vorne, um da den Druck aufzubauen und unterbindet den Angriff von der Eintracht. Und bei der zweiten Szene, auch da wieder clever, Querfeld steht da überraschend hoch, ist rausgespritzt und zieht das Foul. Also auch da wieder mit Cleverness den Moment erkannt, wo er und wann er aus der Kette rausschiebt. Und eine Fähigkeit, die man wegen des Spielstils von Union Berlin noch nicht ganz so sieht, ist der Spielaufbau. Denn jeder von euch ist inzwischen in der Lage, Advanced Statistiken anzuschauen. Die sehen nicht unglaublich toll aus auf den ersten Blick, sind sie aber. Leopold Querfeld ist bei Union Berlin einfach, die spielen halt vor allem lange Bälle. Und in denen ist er verdammt gut. 4,2 angekommene lange Bälle pro 90 Minuten. Das sind knapp 60%. Das ist richtig, richtig gut. Was so die Volumenstatistiken betrifft, versuchte Pässe und wie viel er den Ball am Fuß hatte, da ist er überall im unteren Bereich unterwegs. Aber nochmal, das liegt für mich eher daran, wie Union Berlin spielt. Er ist inzwischen fünffacher österreichischer Nationalspieler. Für mich ganz klar die Zukunft in der IV bei den Kollegen aus dem Süden. Und ich würde sagen, diese Fähigkeit mit Ball am Fuß, da, glaube ich, liegt noch am allermeisten begraben, was so die Fähigkeiten von Querfeld betrifft. Und mit begraben meine ich nicht, dass er noch lernen muss, sondern nur, dass er es zeigen muss. Ich würde ganz klar sagen, dass Union Berlin und Bundesliga Mittelfeld für Leopold Querfeld eine Durchgangsstation sind. Und das war ja auch so geplant, würde ich mal behaupten. Wenn du von Rapid zu Union gehst, dann selten, außer du bist Trimbo, mit der Perspektive, deine Karriere dort beenden zu wollen. Und ich bin mir sicher, dass wir bei Querfeld im kommenden Sommer zum ersten Mal Gerüchte von relativ großen Vereinen hören werden und dass er dann auch früher oder später diesen Schritt machen wird. Und dann wird es mich nicht überraschen, wenn er da eines Tages eben auch mit Ball am Fuß richtig brilliert und das nicht nur bei langen Bällen. So, die nächste Frage. Junge, 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 ich habe überall die Namen vergessen. Die seht ihr aber hoffentlich, weil ich sie nachgeliefert habe. Ne? Also schaut an den Mann. Servus! Wie kann es sein, dass sich der VfB nach nur 3 Jahren Hoeneß auf dem gleichen Niveau wie die Eintracht etabliert hat, deren Entwicklung zum Top-6-Club schon viel früher begonnen hat? Was macht Stuttgart richtig und Frankfurt falsch? Grüße aus dem Heimatort von Nene Brown. Keine Ahnung, wo das ist, aber liebe Grüße. Was macht Stuttgart richtig und die Eintracht falsch? würde ich rausnehmen, weil ich, also Stuttgart macht sicherlich vieles richtig. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass die Eintracht was falsch macht. Ich glaube, der allerwichtigste Faktor ist so die Frage, wo kommt man her? Und dann, bevor wir auch in die Beantwortung der Frage gehen, muss man ja für sich selber beantworten, wie man die Titel gewichten will. Ich meine, die Eintracht hat immerhin auch die Europa League gewonnen und den DFB-Pokal. Der VfB muss also mit der Europa League noch nachziehen. Pokal hat man ja schon eingetütet. Aber was meine ich mit die Ausgangssituation? Die Eintracht war ein geschüttelter Krisenclub in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Man war zwischenzeitlich eine absolute Fahrstuhlmannschaft. Man war 2015, als Kovac übernommen hat, noch in der Relegation. Ja? Man war zwischen 2005 und 2017 dreimal auf dem einstelligen Tabellenplatz in der Bundesliga. Man war ein, und das war zweimal Platz 9 und einmal Platz 6. Die Eintracht war ein Kellerkind. Ja, man hatte 2002, war man kurz vor Insolvenz. Dort mussten sich dann die Sponsorengruppen zusammenrotten, um da ein großes Loch zu stopfen. Man war kurz vor Lizenzentzug und man war ganz einfach. Dann unter Heribert Bruchhagen hat man sich finanziell zwar erholt, aber hatte keinerlei Ambitionen mehr nach oben. Und erst als Freddy Bobic und Niko Kovac sich wieder ein bisschen mehr getraut haben, dann ging diese Entwicklung los. Ja? Das heißt, man hat angefangen als Mannschaft, die Relegation spielt gegen den Abstieg in die zweite Liga. Der VfB war zweimal abgestiegen, das ist richtig, aber war Ende der 90er bis in die 2010er Jahre eine Spitzenmannschaft. Mit ganz anderen finanziellen Voraussetzungen als die Eintracht. Als die Eintracht sich überlegt hat, gibt es hier eigentlich irgendjemanden bei uns im Kader, der Fußball spielen kann, war der VfB Stuttgart deutscher Meister. 2006, 2007. Vizemeister 2003, dritter Platz 2008, mehrmals vierter Platz, der krasse Einbruch dann so 2010, 11. Lustigerweise, 2010 hat Freddy Bobic bei Stuttgart übernommen. Also der hat quasi Stuttgart angefangen kaputt zu machen und als die Schrott waren, hat er die Eintracht übernommen und die wieder groß gemacht. Man ist dann unter Materazzo wieder aufgestiegen und dann sind 2 Jahre gegen den Abstieg und dann sind 2 Dinge passiert. 2019 kam Sven Mislintat und Sebastian Hoeneß. Hoeneß ein bisschen später. Der kam, also ich glaube, Mislintat war Ende 2019, nee, April 19 bis Ende November 2022 war Mislintat da. Und dann hatte der VfB das, was ich schon mehrfach, wenn es bei Fragen darum ging, wie schafft man es, diesen Schritt vom Mittelklasse-Club in die Spitze? Du brauchst Treffer, 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 Treffer auf dem Transfermarkt. Du brauchst 2 bis 3 fast fehlerfreie Transferfenster. Und die hatte der VfB. Silas, Sascha Kalajdzic, Wataru Endo, Gregor Kobel, Waldemar Anton, Mavropanos, Ahamada, lange nicht mehr gehört, Chris Führich, Enzo Milio, Hiroki Ito, Ciro Girassi, Joscha Wagnermann, alle unter Mislintat gekommen. Beinahe 100 Millionen Transferplus schon unter ihm. Kalajdzic für 18, Nico Gonzalez für 27, Kobel für 15, Pavard für 35, Ozan Kabak. 2024 stieg dann auch noch Porsche ein mit 40 Millionen Euro Finanzspritze für den VfB Stuttgart und insgesamt durch den zeitgleichen Einstieg von Mercedes rund 100 Millionen, 2018 schon mal 41,5 Millionen Euro bekommen. Ich will nicht sagen, dass bei der Eintracht nicht auch mal hier und da Geld reingekommen ist. Ich will nur sagen, dass man da einen unglaublich hohen finanziellen Impact hatte. Man hatte einen der besten Talentsichter Deutschlands. Das ist ein Shoutout an den VfB, dass man sich für Mislintat entschieden hat. Das hätten andere Vereine auch machen können. Und dann hat man Sebastian Hoeneß geholt, den wahrscheinlich besten, zweitbesten Trainer der Liga. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Der Trainer ist die wichtigste Personalie bei jedem Fußballverein. Und Sebastian Hoeneß ist besser als jeder Trainer, den die Eintracht hatte in den letzten 10 Jahren. Ganz einfach. Oliver Glasner ist vielleicht, die können sich unterhalten von mir aus. Aber ein super Kaderplaner und einer der besten Trainer Deutschlands. Das ist für mich am Ende des Tages der ausschlaggebende Punkt. Und wenn man dann guckt, seit so den 90er Jahren, ist der VfB Stuttgart der Verein, der einfach es finanziell ein klein wenig leichter hatte. Übrigens auch ja, nicht bei der Eintracht, nicht fremdverschuldet. Man war ja selbst schuld. Aber man hatte es einfach ein bisschen leichter. Und ich würde sagen, dass der VfB Stuttgart einfach mit diesem Geld, was man dann ein bisschen mehr hatte als die Eintracht, dann guckt euch mal die Eintracht, die ersten Transferfenster unter Freddy Bobic an. Also man hat sehr, sehr viel länger gebraucht, um in die, die Ablösesphären des VfB vorzustoßen. Aber das ist ja auch okay, man war ja auch nicht Vizemeister wie der VfB Stuttgart. Aber ich würde quasi sagen, am Ende des Tages hat der VfB Stuttgart das Geld, was man hatte, sehr gut eingesetzt und hat es quasi geschafft, die vielleicht etwas besseren Gesamtvoraussetzungen in 2 bis 3 Jahren quasi das zu schaffen, für was die Eintracht länger gebraucht hat. Und daraus abzuleiten, dass die Eintracht was falsch machen würde und der VfB was richtig, das glaube ich wäre Quatsch, denn es ist bei beiden eine Erfolgsgeschichte mit tatsächlich ähnlichen Modellen. Man hatte aber einfach die bessere sportliche Führung, der VfB Stuttgart. Und das ist der Haupt- oder die Hauptantwort, die ich da geben würde. Moin Nico, wie wäre es mit einem kleinen Neujahrsvorsätze-Quickfire, um ins neue Jahr zu starten? Mich würde interessieren, wie deine Neujahrsvorsätze, Transfers oder Ziele für die Bundesliga aussehen würde. Grüße aus Hamburg. Okay, Bayern, Champions League-Sieg. Bumm, warum nicht? Wir gehen groß rein. Borussia Dortmund, Neustart auf der Führungsebene und endlich wieder ein Verein, der es schafft, große Talente auszubilden und trotzdem großen sportlichen Erfolg zu haben. Leipzig, Auflösung. Leverkusen. Ja, die sollen halt, ganz im Ernst, einfach das, was man in der Hinrunde gesehen hat, fortführen. Dann wird Leverkusen unvermeidbar sein in der Rückrunde und wird sich dann auch für die Champions League qualifizieren. Und das wäre wahrscheinlich der Wunsch. VfB Stuttgart, würde ich auch sagen, Champions League. Eintracht Frankfurt würde ich auch sagen, defensive Stärken, Stimme haben wir jetzt schon. Kauas Santos wieder etablieren als Nummer 1, wird ja gegen Dortmund höchstwahrscheinlich spielen, ist die richtige Entscheidung. Und aber vor allem vielleicht irgendwie mal ein zweites Halbjahr spielen, wo man nicht 6 Gegentore im Schnitt kassiert. Das wäre für mich persönlich auf jeden Fall wünschenswert. Union Berlin, weiter die Liga terrorisieren, best of the rest werden. Also Union Berlin will ja einfach nur so weitermachen, dann ist alles perfekt. SC Freiburg, ja vielleicht mal eine Idee mit Ball. Ich weiß, es ist gewagt, aber vielleicht mal eine Idee mit Ball. Werder Bremen, ein Stürmer. Köln. Defensive Stärken. Innenverteidiger haben wir jetzt ja schon geholt. Simpson Pussy. Und was tatsächlich für den FC wichtig sein wird, ist, dass man nicht auf Said Elmaler so angewiesen ist wie in der Hinrunde. Gladbach, da würde ich einfach gucken, ob die Hertha nicht mal wieder ein Außenverteidiger-Talent hat und dann genauso weiter unter Eugen Polanski. Hoffenheim hätte ich vergessen. Da würde ich sagen, von Rogon endlich finally komplett distanzieren. Die Gladys haben wir. Dann Wolfsburg. Ja, keine Ahnung, Alter. Die sollen sich freuen, wenn Niklas mal ins Stadion kommt. Augsburg. Zurück zu Altbewerten. Baumstadt Römer. Dann St. Pauli, würde ich sagen, das, was wir an den ersten, was wir geglaubt haben zu sehen an den ersten beiden Spieltagen, das wieder zurückbringen. Eine Idee mit Ball, sich ein bisschen was zutrauen und schnell nach vorne. Heidenheim. Ja. Vielleicht ist es einfach an der Zeit, bei Heidenheim zu sagen, wir scouten mit mehr als 2 Leuten und wir nehmen vielleicht auch mal einen Cent in die Hand, um uns zu verstärken. Und bei Mainz 05 muss es natürlich quasi dasselbe sein, was Union sagt, nur mit Klassenerhalt. Ne? Die Liga terrorisieren, Urs Fischer etablieren und dann einfach gucken, wo man landet. ABC-DEFG mit der Frage, Gudo Nico. Der argentinische Fußballverband hat entschieden, wirklich bei solchen Fragen will ich immer, dass ihr selber lest, aber manche von euch, liebe Grüße, hören das ja als Podcast. Der argentinische Fußballverband hat entschieden, dass junge Spieler, die ohne Unterzeichnung eines Profivertrags in Argentinien ablösefrei ins Ausland wechseln, zukünftig nicht mehr für Jugendnationalmannschaften berücksichtigt werden sollen. Deshalb bin ich kein Nachrichtensprecher. Wie stehst du zu dieser Maßnahme? Denkst du, dass der argentinische Fußball durch stärkere Vereine auf lange Sicht gestärkt wird? Oder dass sich viele argentinische Talente stattdessen für andere Nationalmannschaften entscheiden und es dem argentinischen Fußball schadet? Viele argentinische Fußballer besitzen auch die italienische oder spanische Staatsbürgerschaft und könnten für diese Jugendnationalmannschaft spielen. Grüße aus Südhessen, Grüße nach Darmstadt. Ja, also erstmal muss man sagen, das ist tatsächlich ja, genau so. Viele argentinische Fußballer haben italienische oder argentinische Zweitnationalitäten und könnten eben auch genau für diese Mannschaften spielen. Und das ist sicherlich ein Faktor, den man hier berücksichtigen muss. Aber warum reden wir darüber und was ist genau die Regel? Also, die Regel ist genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Spieler, die, bevor sie in Argentinien einmal Profi geworden sind, nach Europa gehen, spielen dann nicht mehr für die Junioren Nationalmannschaften. Und der Grund dafür ist, man will die nationalen Clubs schützen und den Nachwuchsfußball stärken. Es ist aber natürlich nicht ganz, also das Ganze ist so ein bisschen entbrannt, damit wir ein bisschen Kontext liefern, am Streit, am Fall von Luca Scarlatto. Das ist ein 16-jähriger Offensivspieler, gilt als eines der größten Talente Argentiniens. Argentinien presst ja wirklich Talente raus, wie Meerschweinchen. Also, weil Meerschweinchen so viele Kinder haben können, meinte ich jetzt nicht, dass da irgendwie auf immer noch blöde Ideen kommt. Und der wollte bei River Plate seinen Profivertrag nicht unterschreiben, weil unter anderem Inter Interesse gezeigt hat. Und das ist natürlich im modernen Fußball ein großes Thema. Die Welt wird immer kleiner, wir erfahren viel früher von Spielern. Und so ist das eben auch bei diesen Jungs dann in Argentinien. Und jetzt ist es natürlich so, der argentinische Fußball, die nationale Liga ist betroffen von finanziellen Krisen. Das Argentinien ist ja hat ja bewegte Jahre aktuell. Und es wird heiß diskutiert, wie kann man dem beikommen. Ne? Eine Idee von Javier Milei, der hier, der Beatle von denen, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, ich finde das ein witziger Typ. Dessen Idee war zu privatisieren, klar. Aufmachen, Investoren, Markt regelt, klar, gute Idee, super. Aber es gibt in Argentinien vergleichbare, ja, also die Demokratie innerhalb des Fußballs ist den Fans extrem wichtig, genau wie in Deutschland. Deshalb ist das nicht so gern gesehen. Aber irgendwas muss man machen, denn argentinische Clubs sind in den letzten Jahren deutlich schlechter geworden. Guckt man auf die Club-WM oder auf den Copa Libertadores, verliert man gerade auf Brasilien den Anschluss. Brasilien, die haben, ich glaube, für Betting Money Tür und Tor geöffnet in den letzten 2-3 Jahren und haben mit diesem Geld großen Erfolg. So, was spricht jetzt für diese Regel? Man kann natürlich die finanzielle Stabilität von lokalen Clubs sichern, ne? Mehr Transfervergütung, weil sie Geld für die Spieler bekommen, die sie ausbilden. Man kann die Qualität der eigenen Liga damit erhöhen. Ja, 2 Fliegen mit einer Klappe, denn die Spieler bleiben eben da. Das würde zwangsläufig dazu führen, dass die Liga auch attraktiver wird, und dasselbe gilt für die Nachwuchswettbewerbe, was dann so einen Effekt hat, dass eben deshalb dann auch Spieler vielleicht nicht sofort rausgehen wollen. Und du zeigst quasi im Nachwuchs, dass die Karriere im eigenen Land auf Sicht, wenn quasi darüber die Liga etabliert ist, auch attraktiv sein kann. Was spricht dagegen? Gut, also erstmal, auch ein 16-Jähriger darf sich im Rahmen der jeweiligen Gesetze, wenn er dann anfängt zu arbeiten und nichts anderes ist Profifußball, seinen Arbeitsplatz frei aussuchen. Und das beschränkt natürlich die Freiheit und die Perspektive dieser jungen Spieler. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Spieler davon profitieren können, mit 16 nach Europa zu kommen und eine andere Art von Fußball nochmal kennenzulernen. Denn starre Systeme, und das ist einfach so, also nicht, ich sage nicht, dass es zwangsläufig so ist, sondern starre Systeme hindern die Entwicklung eigentlich immer. Ne? Wenn du Leuten sagst, ja, aber alles in diesem Rahmen, das ist eigentlich immer schlecht für eine Talentausbildung. Und ich glaube, dass man sich da keinen Gefallen mit tut. Ich glaube, dass man sich langfristig eher Chancen verbaut, gerade dann mit Blick auf die Nationalmannschaft. Ich verstehe es komplett. Und ich verstehe auch wirklich zu 100% den ganz grundlegenden Gedanken, dass man sagt, ey, es kann nicht sein, dass alle unsere Talente inzwischen mit 16 nach Europa gehen. Das ist ja nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass du dem nicht einfach einen Riegel vorschieben kannst, weil ich glaube, dass dann die Spieler eben sagen, jo, dann gehen wir eben Spanien, Italien, oder sie sagen eben, ja, ich muss nicht zwangsläufig Junioren-Nationalmannschaft spielen, um mich weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dass wenn ein Spieler, also nur um mal kurz was zu sagen, Lionel Messi hätte dann nicht Junioren-Nationalmannschaft spielen dürfen. Er ist mit 13 zu Barcelona gegangen. Ne? Aber wenn er nicht mit 13 zu Barcelona gegangen wäre, wäre dann Lionel Messi rausgekommen. Das muss ja erlaubt sein, so eine Frage. Ich glaube, das jetzt macht, wird der erste Effekt erstmal sein, dass viele Spieler einen Weg finden, um das eben zu umgehen. Sei es eben ein Verzicht auf Juniorennationalmannschaften oder sei es sowas wie zu sagen, ich gehe tatsächlich zu einer anderen Nation. So, sorry, das war ein bisschen ein lahmes Ende, aber das ist tatsächlich, ich habe jetzt nochmal in meine Unterlagen geschaut, es ist tatsächlich mein Fazit. Ich verstehe, was man machen will. Ich verstehe, dass man sagt, ey, wir können unsere Talente nicht abgeben. Die können nicht einfach alle mit 16 verschwinden. Aber ich sage eben auch, Verbote sind selten bei solchen Themen der richtige Weg. Und ich glaube, dass man sich langfristig nicht helfen wird damit. Aber ich sage es ganz offen, ich habe keine Lösung. Ich habe auch keine bessere Lösung. Und die letzte Frage des Tages, die kommt von PR8224. Moin Nico, das Weserstadion verlangt einen neuen Knipser, nachdem der Gamble mit Big Vic nicht aufging und Keke sein Potenzial noch nicht abrufen kann. Welche drei realistischen Kandidaten sollte Werder ans Auge fassen? Also laut Deichstube sind ja aktuell Damien Downs, Hornby und Nelson Viper in der Verlosung. Und wenn Viper zum Beispiel jetzt eine Laie braucht, weil man in Mainz noch nicht auf ihn bauen will, fände ich das eine super Lösung. Muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass er jetzt in dieser Saison die allermeisten Verkaufsargumente für sich gesammelt hat. Sorry. Ich habe ein paar Namen hier auf der Liste. Der allererste, der immer wieder genannt werden muss von mir, ist Rafiu Duros Inmi. Ja, immer noch in Tschechien unterwegs, Vertrag läuft aus, großer Spieler, sehr gut, sehr agil, guter Abschluss, nicht der allerspielstärkste und ein bisschen Verletzungspech in der Vergangenheit. Und ich glaube, Verletzungspech in der Vergangenheit sollte in Bremen aktuell eine Red Flag sein. Das wäre aber für mich ein Kandidat für einen absoluten, ja, so einen, wenn du den holst und die Nummer aufgeht, könnte der Spieler, der dann bei dir landet, ein brutaler Spieler sein, den du sonst in der Qualität nicht bekommen würdest. Weitere Namen, die so ein bisschen auf der Straße lagen, an die ich gedacht habe. Magan Berisha. Keine Ahnung, wo er ist. Per Leihe sollte möglich sein. Hat aber auch seit 1000 Jahren kein Fußball gespielt. Jonas Wind, aussortiert. Spielstarker Stürmer. Körperlich gut, aber natürlich brutal langsam. Dann haben wir Myron Boadu. Ihr erinnert euch, nach dem Bochum-Stint, wo er wirklich überzeugt hat, wenn er auch quasi gefühlt nur doppelt getroffen hat, ist er zu PSV gegangen, spielt dort inzwischen kaum 53 Minuten. 53 Minuten, Vertrag nur noch bis Sommer, könnte also auch ein günstiger Kandidat sein. Und einen letzten Mann würde ich dann noch mitnehmen und das ist Prinz Owusu. Der ist aktuell in der MLS, ist ein Deutscher, hat sich dort zu einem richtig guten Torjäger entwickelt, steht bei 13 Treffer in 34 Einsätzen in der abgelaufenen Saison. Zuletzt gab es Gerüchte um Wolfsburg und um Mainz 05 und ich würde sagen, mit einem dieser Namen wäre man bei Werder Bremen ganz gut aufgestellt. Ich stelle mich jetzt auf für den Rest des Tages, indem ich sage, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.